SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Sparen genau so und nicht anders. Der Ständerat steht hinter dem Sparpaket des Bundesrats für die nächsten Jahre. Definitives Sexverbot. Wer sich auf Prostituierte unter 18 Jahren einlässt, wird bestraft, beschließt das Parlament. Gewaltstudie aus Asien. Jeder vierte Mann hat mindestens einmal seine Frau vergewaltigt. Und um eins Tagesgespräch. Pater Peter Meinberg über die Arbeit in den Gefängnissen und Slums in Nairobi, über Angst und Lebensfreude in Afrika. Am Mikrofon ist Simon Loy. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittag. Die Nachrichten, die hat heute Andi Lüscher.
Freier von minderjährigen Prostituierten werden in der Schweiz künftig bestraft. Der Nationalrat hat das Strafgesetzbuch einstimmig so ergänzt. Die minderjährigen Prostituierten selber bleiben straffrei. Weiter will der Nationalrat Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren für Personen, die etwa pornografische Bilder oder Filme von Minderjährigen ins Internet stellen oder Minderjährige dafür anwerben. Auch die Konsumenten solcher Zeugnisse können bestraft werden. Der Ständerat hatte diesen Ergänzungen bereits im Winter zugestimmt. Kosovaren, die in der Schweiz für eine Straftat verurteilt werden, sollen ihre Strafe künftig in ihrem Heimatland absitzen. Dasselbe soll für Schweizer gelten, die im Kosovo verurteilt werden. Dafür hat sich der Nationalrat ausgesprochen, ohne Gegenstimme, aber mit 40 Enthaltungen. Justizministerin Sommaruga sicherte den Skeptikern zu, es werde keine Überstellung in den Kosovo geben, wenn Menschenrechtsverletzungen zu befürchten seien. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. Der Bund soll private Sicherheitsfirmen, die im Ausland tätig sind, genauer kontrollieren. Der Nationalrat ist auf das entsprechende Gesetz eingetreten, möchte es aber in mehreren Punkten abschwächen. Justizministerin Sommaruga sprach wörtlich von einer Aushöhlung des Gesetzes in mehreren Punkten. Das Gesetz verbietet es Firmen im Ausland, Söldner zu beschäftigen, die an einem bewaffneten Konflikt teilnehmen. Es regelt aber auch den Einsatz von Sicherheitspersonal zum Schutz von Schweizer Botschaften. Die Schweiz kann sich weiterhin am Forschungsprogramm der Europäischen Union beteiligen. Der Ständerat hat einem Kredit von 4,4 Milliarden Franken zugestimmt, wie zuvor bereits der Nationalrat. Damit können sich Schweizer Forscher auch künftig für EU-Gelder bewerben. Sollte das Schweizer Stimmvolk die 1:12 Lohninitiative annehmen, könnte dies Bund und AHV finanziell erheblich belasten. Das zeigt eine Studie der Universität St. Gallen im Auftrag des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Dieser ist gegen die Initiative. Die jährlichen Einnahmeausfälle könnten demnach bis zu 4 Milliarden Franken betragen. Genaue Prognosen sind allerdings schwierig. Es hänge viel davon ab, wie die Unternehmen auf die Lohnvorschrift reagieren würden. Die Abstimmung über die 1:12-Initiative der Jungsozialisten findet am 24. November statt. Die Idee, die syrischen Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu bringen und zu vernichten, stößt auf Anerkennung. Frankreich will dem UNO-Sicherheitsrat noch heute einen neuen Resolutionsentwurf vorlegen. Laut Außenminister Fabius wird dieser den Vorschlag aufgreifen. Für den Fall der Nichtbeachtung sollen jedoch auch Zwangsmaßnahmen möglich sein. Der russische Außenminister Lavrov sagte, in der Zwischenzeit sein Land arbeite mit Syrien an einem Plan, wie eine solche internationale Kontrolle umgesetzt werden könnte. Der neue iranische Präsident Hassan Rouhani will sehr bald über das Atomprogramm seines Landes verhandeln. Rouhani hat vorgeschlagen, dass die Gespräche noch diesen Monat am Rande der UNO-Vollversammlung in New York stattfinden könnten. Das sagte er der iranischen Nachrichtenagentur ISNA. Die letzten Gespräche zwischen Iran, den 5 UNO-Veto-Ländern und Deutschland waren im April gescheitert. Rouhani hatte nach seiner Wahl im Juni aber erklärt, im Atomstreit eine Lösung finden zu wollen. Ein indisches Gericht hat in einem aufsehenerregenden Vergewaltigungsfall 4 Männer schuldig gesprochen. Es sei erwiesen, dass sie vor 9 Monaten eine 23-jährige Studentin in einem Bus entführt, vergewaltigt und danach tödlich verletzt hätten. Das Strafmaß für die 4 volljährigen Täter wird erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Ihnen droht die Todesstrafe. Die Verteidiger wollen das Urteil allerdings anfechten. Der Fall hatte in Indien eine Debatte ausgelöst über den Umgang der Justiz mit sexueller Gewalt. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat der Prozess gegen den Vizepräsidenten Kenias, William Ruto, begonnen. Es ist das erste Mal, dass sich ein amtierender Politiker vor dem Gericht verantworten muss. Ihm wird vorgeworfen, nach der Präsidentenwahl 2007 Gewalttaten geplant und organisiert zu haben. Wegen ähnlicher Vorwürfe wird im November auch ein Verfahren gegen Kenias Präsident Uhuru Kenyatta eingeleitet.
12.36 Uhr. Gezänk ums Sparen im Bundeshaus, wenn Ständerat Peter Bieri den Nationalrat mit dem Hans im Schneckerloch vergleicht.
Denn was er hat, das will er nicht, und was er will, das hat er nicht.
Assads Chemiewaffen international überwachen lassen, so einfach in der Theorie. Mir war langweilig, warum Männer Frauen vergewaltigen. Die Angst vor einer Amerikanisierung der Stipendien und warum Luzern trotzdem das Heil bei privaten Geldgebern sucht. Und schließlich Geld von der Quelle, wie Liechtenstein die Steuerpraxis ändern will und damit die Ostschweizer Kantone verärgert. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8031 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.2379 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,52 Rappen. Das Wetter? Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und es regnet ab und zu, besonders an den zentralen und östlichen Voralpen. Die Temperatur liegt bei 17 Grad und Schnee fällt bis 2000 Meter. Morgen ist es zunächst freundlich, dann setzt wieder Regen ein, bei maximal 16 Grad. Im Süden ist es teilweise sonnig, bei 22 Grad.
Vor 2 Jahren gab das Parlament eine Bestellung auf. Der Bundesrat soll ein Sparpaket schnüren. Und der Bundesrat gehorchte und schnürte das Paket. 700 Millionen Franken sollen ab 2014 jedes Jahr gespart werden, quer durch alle Departemente. Doch dann war der Nationalrat nicht einverstanden damit. Er vergab in der Junisession für diesen Vorschlag Note ungenügend. Heute nun war der Ständerat an der Reihe. Er hat einen Effort unternommen, dieses Sparpaket doch noch zu retten. Geraldine Eicher.
Als Aprilscherz empfinden zahlreiche Ständeräte den Entscheid des Nationalrats. Es war nämlich der Nationalrat selber, der das Sparpaket in Auftrag gegeben hatte. Und eben dieser Nationalrat wollte nicht einmal mehr über das Paket sprechen, als es dann auf dem Tisch lag. Wer so handle, handle unseriös, meint CVP-Ständerat Urs Schwaller.
Das ist fast Arbeitsverweigerung.
Unerklärlich ist die Haltung des Nationalrats aber nicht. Denn beim Sparwillen lässt sich das Parteiprogramm ablesen. Für die Bürgerlichen im Nationalrat war das Sparpaket ungenügend, weil damit zu wenig gespart wird. Sie möchten noch mehr sparen. Die Linken finden, es werde zu viel gespart und zu wenig eingenommen. Aus diesen diametral entgegengesetzten Positionen heraus ist das Nein im Nationalrat zustande gekommen. Der Nationalrat will aber eine Zusatzschlaufe machen. Eine weitere Sparvorlage sei auszuarbeiten mit Varianten. Einer, die der Linken genehm ist und einer, die die Bürgerlichen befriedigt. Unnötig, dieses ewige alte Lied vom Hans im Schneckenloch, meint CVP-Ständerat Peter Bieri.
Der singt, was ich jetzt nicht tue, denn was er hat, das will er nicht, und was er will, das hat er nicht.
Der Ständerat schlägt konstruktivere Töne an. Er will die einzelnen Sparmaßnahmen des Bundesrats beraten und keine Zusatzschlaufe machen. Denn das Parlament müsse seine Verantwortung wahrnehmen. Er hofft, dass der Nationalrat den Widerstand aufgibt. Denn eine Bestellung zurückzuweisen und etwas Neues, Widersprüchliches zu bestellen, das sei lediglich ein Beschäftigungsprogramm für die Verwaltung, ärgert sich Anita Fetz von der SP.
Da wird sich das Parlament nicht einigen können. Darum kann man gleich darauf verzichten.
Sie signalisiert aber auch, falls der Nationalrat einschwenkt und die einzelnen Sparmaßnahmen doch noch beraten werden, werde sie sich die Freiheit nehmen, zur einen oder anderen Maßnahme Nein zu sagen. Diese Haltung vertreten zahlreiche andere im Parlament auch. Aus dem ursprünglich vom Nationalrat bestellten Sparpaket von mindestens 1 Milliarde Franken sind im bundesrätlichen Paket 700 Millionen geworden. Im parlamentarischen Hin und Her dürfte der Betrag nochmals sinken. Weniger schwer tut sich das Parlament mit dem Ausgeben. In dieser Session erwägt es, den Etat für die Armee zu erhöhen oder etwa der Spirituosenbranche Steuergeschenke zu machen. Geben ist populärer als nehmen. Solange die Bundesfinanzen gesund sind, wird sich daran kaum etwas ändern.
Wenn Syrien seine Chemiewaffen internationaler Kontrolle unterstellt, dann verzichten die USA auf einen Militärschlag. Dieser Vorschlag steht seit gestern im Raum und damit die Möglichkeit, dass es zu einer diplomatischen Lösung kommt mit dem syrischen Präsidenten Assad. US-Präsident Obama sagte denn auch in der Nacht, eine diplomatische Lösung wäre ihm viel lieber als ein Militärschlag.
If in fact there's a way to accomplish that diplomatically, that is overwhelmingly my preference.
Soweit so klar. Nur wie setzt man diesen Vorschlag in der Praxis um? Das ist der heikle Punkt am Ganzen.
If we can come up with a formula, a verifiable, enforceable mechanism to deal with these chemical weapons in Syria, then I'm all for it.
Es brauche eine Formel, mit der man die Entwaffnung durchführen und kontrollieren könne, sagte Obama. Ich fragte die Journalistin und Nahost-Expertin Gudrun Hara, ist dieser Vorschlag umsetzbar?
Theoretisch ist sie möglich, technisch ist sie sehr, sehr schwierig. Es fängt damit an, dass wir ja nicht wissen, was Syrien wirklich hat an Quantität und Qualität, nur so ungefähr. Und man wäre sozusagen auf die Deklaration Syriens angewiesen und müsste das dann verifizieren. Aber dazu müssten sie praktisch glauben, diese Deklaration Syriens. Und das reicht natürlich nicht. Es müsste darüber hinaus verifiziert und kontrolliert werden.
Das heißt, dieser Vorschlag, der nun auf dem Tisch liegt und den Obama auch unterstützt, der ist nicht wirklich tauglich.
Das würde ich nicht sagen. Also es gibt schon die Möglichkeit, aber ich kann mir es einfach nur sehr schwer vorstellen. Sie brauchen einen Inspektionskörper mit sehr viel Ermächtigung und den haben wir im Moment nicht.
Das heißt, es brauchte dann auch ein Mandat der UNO.
So ist es. Also man denkt natürlich immer an den Irak. Dort hatten die Inspektoren eben ein Mandat, das ihnen überall Zutritt verschafft hat und erlaubt hat. Also sie müssen da wirklich in jedes Gebäude reinkommen, in jede Garage. Also C-Waffen können ja auf relativ kleinem Raum hergestellt werden. Und natürlich, es braucht ja nicht nur eine Kontrolle über die existenten Waffen, sondern eben auch über die Programme. Weil sonst, es hat ja keinen Sinn, dass die sagen, okay, wir geben euch das und in Wirklichkeit läuft ein Programm, wo das wieder hergestellt wird. Und selbst wenn dann die Inspektoren zu einem Schluss kommen, okay, das macht Sinn, also wir glauben jetzt, wir haben eine gewisse Sicherheit erlangt, dass die nichts mehr haben, dann ist es immer noch ein politischer Prozess zu sagen, okay, wir akzeptieren das als USA oder als internationale Gemeinschaft.
Glauben Sie denn, dass sich Syrien auf diesen Vorschlag einlassen könnte?
Ja, das ist schon möglich. Also erstens einmal, Syrien wird das tun, was Russland und was die Iraner ihnen sagen. Also sie sind völlig von denen abhängig. Wie ernst sie es dann meinen, ist eine andere Frage. Es könnte natürlich nur sein, dass das ein Versuch zum Zeitgewinnen ist. Also das ist schwer zu sagen. Aber es könnte schon sein, dass Syrien irgendwie darauf eingeht.
Wie schätzen Sie denn nun die Risiken eines Angriffs durch die USA ein nach diesen jüngsten Entwicklungen? Als größer oder als kleiner?
Größer ist sie bestimmt nicht. Ich würde sie als gleichbleibend bezeichnen. Es ist etwas aufgeschoben, aber man muss schon sagen, also wenn das jetzt alles nicht klappt und wenn da keine Entwicklung in Gang kommt, und diese Entwicklung ist sehr interessant, also dass Russland zum ersten Mal wirklich politisch etwas tut, aber wenn dann nichts passiert, ist Obama praktisch gezwungen einzugreifen. Also er kann dann nur mehr sehr, sehr schlecht zurück, weil das würde sehr schlimm ausschauen. Und überhaupt das ganze Manöver. Also für Obama ist das eine Situation, wo er sehr gut aussteigen kann, indem er sagen kann, durch meinen Druck habe ich da einen Prozess in Gang gesetzt. Andererseits eben ein Desaster, wenn nichts dabei rauskommt und wenn man sagt, okay, er hat dann einfach nichts unternommen und ist gescheitert.
Das sagt die Expertin für Massenvernichtungswaffen und Journalistin Gudrun Hara im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. Schuldig der Vergewaltigung und des Mordes. In der indischen Hauptstadt Delhi urteilte heute ein Gericht über vier junge Männer. Mitte Dezember letzten Jahres hatten sie eine junge Frau in einem Bus vergewaltigt und misshandelt. Die 23-jährige Studentin wurde so schwer verletzt, dass sie an den Folgen starb. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Entführung, Gruppenvergewaltigung, Vernichtung von Beweisen und Mord. Das Sondergericht in Delhi sprach die vier jungen Männer in allen Punkten schuldig. Ihnen droht die Todesstrafe. Ihre Verteidiger haben schon Berufung angekündigt. Ein an der Tat ebenfalls beteiligter Jugendlicher war im August zu 3 Jahren Jugendarrest verurteilt worden. Ein 6. Täter starb im März unter ungeklärten Umständen während der Haft. Die Vergewaltigung und der Mord hatten in Indien eine Debatte über die grassierende Gewalt gegen Frauen ausgelöst und, wie Frauenorganisationen glauben, auch schon gesellschaftlich etwas verändert. Tatsächlich trauen sich heute in Indien mehr Frauen Anzeigen zu erstatten. In Delhi verdoppelte sich die Anzahl. Die Polizei stellte zur Aufnahme der Fälle mehr Frauen an, die Regierung richtete Schnellgerichte für Sexualstraftaten ein und das Parlament verdoppelte die möglichen Haftstrafen für die Täter. Auch das Verfassungsgericht änderte die Rechtsprechung. Das Versprechen des Vergewaltigers, das Opfer zu heiraten, darf nicht mehr zur Strafmilderung führen. Indische Frauenorganisationen begrüßten das heutige Urteil. Es sende die Botschaft, dass es keine Toleranz bei sexueller Gewalt gegen Frauen gebe und die Strafe schnell und heftig komme.
Der Bericht von Joe Schelbert. Vergewaltigungen sind in Indien seit diesem Vorfall zum Politikum geworden. Doch auch in anderen Ländern in der Region Asien-Pazifik ist die Zahl der Vergewaltigungen hoch. Das zeigt eine neue Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet erschienen ist. Etwa jeder vierte Mann hat gemäß der Studie schon einmal eine Frau vergewaltigt, seine eigene oder eine andere. Besonders schlimm ist die Lage offenbar in Papua-Neuguinea. Frage nun an Wissenschaftsredaktorin Odette Frey, die mir zugeschaltet ist. Wie überraschend sind die Zahlen für diese Region?
Nun, dass die Zahlen so hoch sind, hat auch die Wissenschaftler, welche die Studie durchgeführt haben, überrascht. Es ist das erste Mal, dass in dieser Region eine so detaillierte Untersuchung durchgeführt wurde. 10.000 Männer in 6 Ländern wurden befragt. Am wenigsten Vergewaltigungen, das zeigt die Auswertung, gibt es in Sri Lanka und in Bangladesch. China ist im Mittelfeld und die höchste Rate hat eben Papua-Neuguinea.
Gibt es denn auch Zahlen für die ganze Welt zu sexueller Gewalt?
Die Forscher sagen, nein, es gäbe keine umfassenden Daten, denn oft befrage man nur bestimmte Gruppen von Männern oder man befrage die Frauen, ob sie schon vergewaltigt worden seien. Und weil die Erhebungsmethoden so unterschiedlich sind, könne man die Daten eben nicht vergleichen. Es sei auch nicht sinnvoll, sagte mir eine der Forscherinnen, eine Liste zu erstellen, wo jetzt wie viel vergewaltigt würde, als eine Art negative Rangliste. Vergewaltigung sei überall, in allen Kulturen ein Problem und das zeige gerade auch ihre Studie, da die untersuchten Länder kulturell eben sehr unterschiedlich seien.
Was treibt denn diese Männer an, Frauen zu vergewaltigen? Was sagt da die Studie?
Nun, sehr viele Männer sagten in der Befragung, der Sex würde ihnen zustehen, sie hätten ein Recht darauf. Ein Drittel etwa sagte, sie hätten es getan, um die Frauen zu bestrafen. Und auffällig ist in der Studie, dass Männer, die vergewaltigen, häufig selber schon Gewalt erfahren haben, etwa als Kinder.
Nun sind diese erschreckenden Zahlen, muss man sagen, auf dem Tisch. Odette Frey, was nun? Was kann man dagegen tun, dass sich das ändert? Die Männer hart anpacken, ist das die Lösung?
Die Forscher können dazu nicht ganz so viel sagen. Sie sagen aber bereits jetzt Berichte, jeder vierte Vergewaltiger, er sei durchaus bestraft worden. Allerdings wurde nicht erhoben, wie hoch diese Strafe ausgefallen ist. Also von der Hand weisen, dass hohe Strafen eine abschreckende Wirkung haben, das können die Forscher nicht. Sie setzen aber vor allem auf Prävention. Erstaunlich ist nämlich, dass 2/3 jener Männer, die eine Vergewaltigung außerhalb einer Beziehung begangen haben, dass diese Männer schon als Teenager zum Vergewaltiger wurden, sehr oft jedenfalls. Also 60% dieser Vergewaltiger vergewaltigten schon als Teenager. Und viele gerade von diesen jungen Vergewaltigern haben, wie gesagt, selbst schon in der Familie Gewalt erfahren. Deshalb müsse man dringend dort ansetzen, sagen die Wissenschaftler. Eine gewaltfreie Erziehung, die sei zentral neben der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in einer Gesellschaft.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Odette Frey von der SRF Wissenschaftsredaktion. Die gesamte Studie, die finden Sie bei uns im Internet unter srf.ch/rendezvous. Blick auf die Uhr, gleich 10 vor 1. Mit Studenten Geld verdienen, das ist ein neues Geschäftsmodell. Und der Kanton Luzern empfiehlt dieses hochoffiziell aus Spargründen. Die Idee? Investoren schießen Geld für das Studium vor. Nach dem Studium zahlen die ehemaligen Studierenden das Geld zurück und dazu, je nach Höhe des Einkommens, eine Rendite von bis zu 9%. Nur, lohnt sich bei diesem Modell auch eine Investition in einen Historiker oder eine Opernsängerin? Christian von Burg ist dieser Frage nachgegangen.
Studierende als Aktien, das gehe nicht an. Die linke Seite kritisierte dieses Modell gestern im Luzerner Kantonsparlament scharf.
Dass damit Studierende mit einem zukünftigen hohen Lohn attraktiver sind als andere, ist wohl klar. Gegen den Bildungshandel, wo es doch um Menschen geht, wehren wir uns.
Das sagte etwa Jacqueline Mennel von der SP. Und sie ist nicht die Erste, die das System der Studienaktie kritisiert. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel titelte «Kauf mich, ich mach dich reich». Und der Erfinder des Systems, Lars Stein, musste sich immer wieder auch als Menschenhändler bezeichnen lassen. Aber das sei überzogen, sagt der Absolvent der St. Galler Wirtschaftseliteschule HSG dazu. Es gehe um etwas anderes.
Ein Investor kauft keinen Menschen, sondern er investiert in ein gemeinsames Bildungsprojekt mit der Person, die das gerne umsetzen möchte und macht dadurch Bildung möglich.
Die Beratung sei dabei der zentrale Punkt, sagt Stein. Er setzt sich mit den Studierenden zusammen und entwickelt mit ihnen einen Plan, wie ihr Studium in etwa verlaufen soll. 750 solche Beratungen hat er in den letzten 6 Jahren schon gemacht. Die große Mehrheit dieser Studierenden, nämlich 80%, hat dann eine andere Geldquelle gefunden und auf ein solches Darlehen verzichtet. Die anderen priesen sich den Investoren an. Die Investoren können frei wählen, wen sie unterstützen wollen. Meist sind es mehrere Menschen, die zusammen ein Studium finanzieren. Millionäre, aber auch einfache Leute, die sich mit minimal 1'000 Franken beteiligen. Die Rendite liege zwischen 1% und 9%, sagt Stein.
Und bisher war es auch so, dass wir etwa 4,8-4,9% im Schnitt den Investoren vermitteln konnten.
Menschenhandel, das lässt Stein auch aus einem anderen Grund nicht gelten. Viele Investoren seien nämlich nicht an einer maximalen Rendite interessiert. Es gehe ihnen vielmehr darum, ihr Geld sinnvoll anzulegen. Das zeige sich auch darin, dass Jura und Wirtschaftswissenschaften bei der Förderung nicht obenaus schwinge.
Das ist ein beliebtes Vorurteil. In der Regel ist es so, dass gerade künstlerische Studiengänge, Opernsängerinnen, Opernsänger, vielleicht auch Geschichtswissenschaftler, Architekten, eher finanziert werden, schneller finanziert werden als die Wirtschaftswissenschaftler.
Was bleibt, ist die Tatsache, dass immer mehr junge Menschen auch in der Schweiz nach dem Studium zuerst ihre Schulden abbezahlen müssen. Aber das hat weniger mit dem System der Studienaktie zu tun, als vielmehr mit der Tatsache, dass immer mehr Kantone sparen müssen. Und sie tun dies, wie der Kanton Luzern, immer öfter auch bei der Bildung.
Sie können diese Sendung auch mit Ihrem Smartphone hören, dank der SRF-App. Das noch ein Hinweis. Steuerabkommen mit Nachbarländern, die beschäftigen Schweizer Finanzdiplomaten mehr als ihnen lieb ist. Mit Deutschland ist eines gescheitert und das umstrittene Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich liegt beim Parlament. Und von der Öffentlichkeit ziemlich unbeachtet tut sich noch eine weitere Steuerfront auf. Mit Liechtenstein. Das Fürstentum verlangt von den vielen Schweizer Grenzgängern eine Quellensteuer. Und das kommt auf der anderen Seite des Rheins gar nicht gut an. Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Den Bauernhof am Rand des St. Gallischen Atzmoos hat Walter Müller seinem Sohn übertragen. Ein Stück weiter hinten am steilen Hügel lässt sich der Landwirt und FDP-Nationalrat ein neues Wohnhaus bauen. Von dort oben genießt er eine prächtige Aussicht über den Rhein nach Liechtenstein. Doch die wird gegenwärtig etwas getrübt durch Pläne des Fürstentums, die Walter Müller gar nicht behagen.
Das kann nicht sein, dass Liechtenstein, wenn sie knapp bei Kasse sind, den Nachbarn in die Tasche greifen.
Liechtenstein will die knapp 10'000 Pendler aus der Schweiz besteuern. Rund 20 Millionen Franken würde die Quellensteuer jährlich in die Staatskasse spülen. Ein willkommener Zustupf, denn die kleine Alpenmonarchie schwimmt nicht mehr im Geld, seit sie ihre Finanzindustrie radikal umbauen musste und auf die Weißgeldstrategie setzt. Das Land musste lernen, Sparpakete zu schnüren und neue Einnahmequellen zu finden. Gemeinden im St. Galler und Bündner Rheintal müssten auf viel Geld verzichten. Und das geht nicht, wird Walter Müller deutlich.
Das ist absolut inakzeptabel. Das würde die Grundsätze der gegenseitigen Beziehungen in Frage stellen.
Liechtenstein ist wirtschaftlich eng mit der Schweiz verbunden. Das Fürstentum hat den Schweizer Franken, die Grenze ist offen, Liechtensteiner fahren auf Schweizer Auto und in Schweizer Eisenbahnen, nutzen Spitäler und Schulen. Liechtenstein, sagt man in der Region gelegentlich, lebt aus dem Schweizer Rucksack. Wenn Vaduz dazu übergehe, diese Beziehung nun mit dem Taschenrechner zu kalkulieren, droht Walter Müller, müsste man das alles auch in Rechnung stellen. Das findet auch Rudolf Lipuner, Gemeindepräsident von Graps und Präsident der Region Sarganserland Werdenberg. Die geforderte Quellensteuer ist für ihn ein Gespenst, das es zu verscheuchen gilt.
Wenn es natürlich so herauskommt, wie sich jetzt das die liechtensteinische Seite vorstellt, dann wird es für uns sehr hart werden, für einzelne Gemeinden existenziell, das muss man sagen.
Allerdings, eine Quellensteuer für Grenzgänger ist andernorts gang und gäbe. Mit Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien hat die Schweiz entsprechende Abkommen getroffen. Doch Liechtenstein ist etwas anders, weil dort viel mehr Schweizer hinpendeln als umgekehrt Liechtensteiner in die Schweiz und weil Schweizer aufgrund der restriktiven Liechtensteiner Einwanderungspolitik gar nicht an ihrem Arbeitsort wohnen dürften. Mit Fürst Hans Adam hat sich kürzlich ein prominenter Liechtensteiner in die Diskussion eingeschaltet. Im Schweizer Fernsehen nahm er überraschend Stellung für die Schweiz.
Wir profitieren so viel von unseren Schweizer Nachbarn und auch von österreichischen Nachbarn. Und das ist für uns einfach wichtig. Also die sollte man wirklich schonen.
Doch für einmal reicht das Wort des Fürsten nicht. Erst letzte Woche hat der Liechtensteiner Landtag über das Geschäft beraten. Eine einseitige Kündigung der Papiere mit der Schweiz lehnte das Parlament zwar ab, trotzdem gaben sich die Abgeordneten keck und kämpferisch. Die Forderung nach einer Quellensteuer wollen sie nicht aufgeben.
Weil ich nicht sehe, welches Interesse die Schweiz hat, mit uns zu verhandeln.
Ich denke auch, dass die Schweiz keine Absage an Liechtenstein erteilen kann, unabhängig, was im Rheintal für Positionen gehalten werden.
Und sollte dann nichts gehen, dann werden wir mitunter andere Mittel verwenden müssen.
Und so bemüht sich Regierungschef Adrian Hasler, den Ball möglichst flach zu halten. Eine Interviewanfrage des Schweizer Radios lehnte er ab. Im Landtag betonte er aber die enge freundschaftliche Beziehung und dass die Schweiz der wichtigste bilaterale Partner Liechtensteins sei. Es zeichnen sich trotzdem harte Verhandlungen ab zwischen Vaduz und Bern.
Roland Wermelinger zur umstrittenen Quellensteuer, die Liechtenstein für Schweizer Arbeitnehmer einführen will. Heute hat der Ständerat dazu beschlossen, bei den anstehenden Verhandlungen zu einem Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein nicht auf diese Quellensteuerforderungen einzugehen. Keine Freude daran hatte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Bei Verhandlungen brauche es einen gewissen Spielraum, sagte sie. Und der Vorstoß, der geht jetzt in den Nationalrat. Seit mehr als 50 Jahren stellt Pater Peter Meinberg sein Leben in den Dienst armer Menschen in Ostafrika. Er hat viel zu erzählen und tut das im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Der Bund soll private Sicherheitsfirmen, die im Ausland tätig sind, genauer kontrollieren. Der Nationalrat hat das Gesetz dazu gutgeheißen, es aber in wesentlichen Punkten gelockert. Das Parlament stellt Sex mit minderjährigen Prostituierten unter Strafe. Wie zuvor der Ständerat hat nun auch der Nationalrat entsprechende Änderungen im Strafgesetzbuch gutgeheißen. Ein indisches Gericht hat in einem aufsehenerregenden Vergewaltigungsfall 4 Männer schuldig gesprochen. Es sei erwiesen, dass diese vor 9 Monaten eine 23-jährige Studentin in einem Bus entführt, vergewaltigt und danach tödlich verletzt hätten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.